Herzlich willkommen zum Abend der Jugend. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass du heute Abend wieder mit dabei bist. Das Thema des heutigen Abends ist Kiss with a Fist, von der Faust geküsst. Ja, Leonie Hoffmann, sie ist bei uns auf Sendung live zu Gast heute und erzählt uns ihre Geschichte. Eine Geschichte, die mit der Liebe anfängt und in Gewalt endet. Dabei sehen wir uns doch eigentlich alle nach der großen Liebe, den wahren Seelenverwandten. Und wenn man ihn gefunden hat, dann heißt es zusammen gegen den Rest der Welt und nichts kann uns aufhalten. Doch was ist, wenn es kippt? Wenn der erste Schlag kommt, eigentlich denken wir, es ist klar, was zu tun ist. Nach dem ersten Schlag ist man weg. Aber was ist, wenn es eben nicht so ist? Was ist, wenn es in dieser Situation eben einer Liebesbeziehung doch anders ist? Was ist, wenn er dich doch wirklich liebt und du ihn und es aus Liebe erträgst, weil er es doch gar nicht so meint? Ja, darüber sprechen wir heute hier beim Abend der Jugend. Bevor wir zu Leonies Geschichte kommen, hat uns Sebastian noch ein paar Facts zu dem Thema mitgebracht. Sebastian Hilden, einer unserer Redaktionspraktis, er ist nämlich mit mir hier im Studio live aus Balderschwang und du bist heute Abend auch mit dabei. Schön, dass du da bist. Hallo Sebastian.
Ja, grüß dich Marie.
Ja, und du hast dich natürlich auch vorbereitet auf diese Sendung heute Abend und hast eben auch ein paar Facts mitgebracht und auch etwas über den 25.11., denn das ist der Tag, der uns ja auch inspiriert hat, genau in dieser Woche diese Sendung mit dem Thema zu machen.
Genau. Ich fange mal an mit dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen. Den gibt es seit 1999 offiziell. Zurück geht die Initiative, diesen Tag einzurichten, auf einen Vorfall in den 60ern in der Dominikanischen Republik, wo drei Schwestern umgebracht worden sind durch ein Regime. Und die Dominikanische Republik hat dann diesen Entwurf einer Resolution in die UN-Generalversammlung gebracht und seit 1999 ist damit der Tag offiziell und wird international macht darauf aufmerksam auf die Gewalt gegen Frauen, welche Dimensionen diese Gewalt hat. Zu den Fakten, jetzt so in kurzen Stichworten. Also ich beziehe mich auf die Zahlen von 2019 hauptsächlich. Und man muss immer dazu sagen, das sind nur die offiziellen Statistiken. Es gibt zu jeder dieser Zahlen auch noch eine sehr hohe Dunkelziffer, die eben nicht erfasst werden kann, weil Gewalttaten, Straftaten häufig nicht angezeigt werden. Für 2019 haben wir 140.000 Personen, die Opfer von sogenannter Partnerschaftsgewalt geworden sind. So nennt man häufig die häusliche Gewalt. Von diesen 140.000 Personen waren 115.000 Frauen betroffen. Das sind ungefähr 4/5. Und fast 2/3 aller angezeigten Fälle von Gewalt gegen Frauen betrifft den Straftatbestand Körperverletzung. Darunter fällt leichtere Körperverletzung, aber auch schwerere. Und diese Körperverletzung geht hin bis dahin, dass jeden dritten Tag ungefähr eine Frau wegen häuslicher Gewalt stirbt.
In Deutschland,
mhm. Genau. Die Zahlen beziehen sich immer auf Deutschland, genau, muss man sagen. International ist es etwas schwierig, das zu erfassen, weil nicht immer wird Gewalt gegen Frauen gesondert in der Strafstatistik erfasst in allen Ländern. Genau. Noch neben den Zahlen kann man sagen, die Gewalt gegen Frauen und die Partnerschaftsgewalt kommt in allen sozialen Schichten vor, in allen Lebensmilieus, tritt in ihrer Häufigkeit zumindest unabhängig von kultureller und religiöser Zugehörigkeit auf. Und dieser Fakt ist den Leuten halt nicht bewusst, weil diese häusliche Gewalt eben verdeckt abläuft, also meistens in den eigenen vier Wänden.
Genau, man bekommt es nicht sofort mit, man sieht es nicht. Es gibt eine Statistik, die sagt, dass jede vierte Frau in Deutschland Gewalt erlebt. Zur häuslichen Gewalt gehört die psychische Gewalt, die sexualisierte Gewalt und auch die körperliche Gewalt. Darüber sprechen wir heute. Wir haben jetzt Zahlen und Statistiken gehört und doch so schockierend diese Zahlen ja auch sind, trotzdem bleibt das Thema abstrakt und das große Warum und wie kann es überhaupt dazu kommen, bleibt weiter im Raum. Deshalb bin ich sehr froh und dankbar, dass Leonie Hoffmann heute live hier beim Abend der Jugend zu Gast ist und uns von ihren ganz persönlichen Erfahrungen berichtet. Und zwar wie aus ihrer großen Liebesgeschichte eine Geschichte aus Angst und Gewalt wurde. Gleich hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Gotta keep the calm before the storm. I don't want less, I don't want more. Must bar the windows and the doors to keep me safe, to keep me warm. Du hörst den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie. Heute mit dem Thema Kiss with a Fist, von der Faust geküsst, wenn aus Liebe Gewalt wird. Ich freue mich ganz besonders, jetzt hier beim Abend der Jugend live Leonie Hoffmann begrüßen zu dürfen. Hallo Leonie.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Du bist die Autorin eines Buches, das heißt Überwunden, das ist auch ein Sportspiel, wenn man das geschrieben sieht, nämlich Überwunden und Überwunden. Mhm. Die wahre Geschichte einer zerstörerischen Liebe, tiefer Verletzung und großer Wunder. Und ja, der Titel deines Buches ist eigentlich auch die perfekte Überschrift eben für unseren heutigen Abend hier. Denn du bist da, um uns von deinen Erfahrungen zu erzählen, von deiner Liebesgeschichte, die ganz, ganz anders geendet ist, als du am Anfang gedacht hast.
Genau, ja.
Leonie Hoffmann, das ist nicht dein echter Name, sondern du bist sozusagen mit einem Pseudonym, hast du das Buch geschrieben und bist auch hier auf Sendung. Dein Ex-Partner heißt Alex in dem Buch, das ist auch ein Pseudonym. Warum ist es notwendig, dass du mit einem Pseudonym jetzt hier bist?
Also es hatte ein bisschen eine längere Geschichte, die ich versuche kurz zu fassen. Mhm. Eigentlich war mein Ziel in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, meine Geschichte aufzuschreiben, dass ich das mit meinem Namen und meinem Gesicht mache, damit ich wirklich den Frauen da draußen auch zeigen kann, ihr müsst euch nicht schämen und ihr müsst nicht euer Leben lang Opfer bleiben und man kann einem noch in die Augen gucken und ihr könnt mir in die Augen gucken, ich stehe dazu, was passiert ist. Dann war es allerdings so, als meine Lektorin das fertige Manuskript dann schon gelesen hatte und es eigentlich immer noch der Stand war, dass wir es unter meinem Namen veröffentlichen wollen, hat sie dann gesagt, du, ehrlich gesagt, wenn ich das alles jetzt so wirklich weiß und lese, was das für ein Mensch war, was das für eine Situation war, dann hat sie Bauchschmerzen, das unter meinem echten Namen zu veröffentlichen, weil es einfach ein gemeingefährlicher Mann ist. Und hinzu kam, dass am Anfang es so aussah, also war mein Wissensstand, dass er immer noch weggesperrt ist auf unbestimmte Zeit. Und gerade kurz vor der Veröffentlichung habe ich durch Zufall oder Fügung, wie ich es einordnen würde, dann erfahren, dass er jetzt wieder freikommt oder kurz vor seiner Freilassung ist. Und das waren dann einfach mehrere Faktoren, wo wir gesagt haben, nee, wir müssen das Risiko nicht eingehen. Und für mich war dann auch nochmal so der Punkt, eigentlich geht es gar nicht so sehr um mich. Eigentlich ist es eine Geschichte, die ja leider nur eine Schablone für viele, viele andere Frauenschicksale da draußen ist. Und eigentlich soll es in der Geschichte um Jesus gehen, um den Überwinder und über das, was er in meinem Leben getan hat. Und dafür muss die Welt nicht meinen Namen und mein Gesicht kennen. Genau.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Es ist auch ja in seiner Ehre, auch dass wir heute Abend hier darüber sprechen, denn er ist da und kann befreien und uns dabei helfen. Ja. Du hast gesagt, es war notwendig eben, denn du hattest am Ende auch von dieser Beziehung Todesangst.
Ja, genau. Also nicht nur einmal. Es war tatsächlich so, dass ich in den letzten Wochen und Monaten täglich Todesangst hatte. Und auch nachdem ich befreit wurde, was ja später nochmal länger erzählt wird, nehme ich an, massive Morddrohungen eben von ihm bekommen hatte und ihm einfach alles zugetraut habe, weil er auch vorher schon oft genug seine Drohungen wahrgemacht hat. Und es war eben wirklich kein Spaß und es stand sehr viel auf dem Spiel. Und gerade wenn man so lange unter so extremer Angst gelitten hat, dann hat man danach einfach nicht mehr die Kraft, in ein Risiko einzugehen, was man einfach nicht kalkulieren kann.
Ja, wir werden jetzt gleich mal zum Anfang gehen, wie eben alles angefangen hat, die ganze Geschichte. Noch eine Info an alle, die zu Hause zuhören. Ihr könnt euch heute Abend auch einbringen, wenn ihr Fragen habt oder auch etwas zu dem Thema mit einbringen möchtet. Dann könnt ihr das tun. Schreibt einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. 0171 57 53 200. Am Ende der Sendung wird es dann auch die Möglichkeit geben, anzurufen und direkt Fragen zu stellen. Auch dafür gebe ich schon mal die Hörernummer durch, aber dann bitte, ich sag's ja noch mal durch, wenn wir soweit sind. Jetzt hören wir erstmal die Geschichte von Leonie. Die Nummer ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. Genau, Leonie, dann gehen wir mal zurück. Du warst 19 Jahre alt, als du Alex kennengelernt hast. Wer warst du, bevor du ihn kennengelernt hast? Wer warst du vor Alex?
Also zusammenfassend könnte ich sagen, ich war eine junge Frau, die mitten im Leben stand mit einem Herz voller Träume. Und ich komme immer noch aus einem sehr stabilen Elternhaus, habe immer viel Liebe und Aufmerksamkeit erfahren. Ich hatte einen großen, aktiven Freundeskreis. Ich war in der Gemeinde aktiv. Ich hatte eine Band. Ich hatte ein Pflegepferd. Also ich hatte ein volles Leben. Hatte ein glückliches Leben, habe gerade mein Abitur gemacht und war eigentlich so voller Euphorie und Tatendrang und wollte so in meine Zukunft stürmen und alles, was da so offen vor mir lag und alle Träume und Sehnsüchte, die in mir waren, ausleben. Und in dieser euphorischen Hochstimmung war ich dann eigentlich ganz unspektakulär bei mir im Heimatdorf auf einer Sommer-Open-Air-Feier und da habe ich ihn eben kennengelernt. Und allein wie wir uns kennengelernt haben, war für mich auch schon so ein bisschen Fügung in dem damaligen Verständnis. Und zwar war das über eine gemeinsame Freundin, die ihn eigentlich gar nicht wirklich kannte, aber auch aus einem Impuls heraus dann einfach gesagt hat, hier, Alex, das ist meine Freundin, die Leo, das ist der Alex, und hat uns dann so fast ein bisschen aufeinander geschubst, liebevoll, und ist dann einfach abgehauen. Und es war eigentlich super peinlich, aber durch diesen etwas holprigen Start sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und das war, es hört sich im Nachhinein total übertrieben und komisch an, aber es war wirklich in diesem Moment nicht wie ein Kennenlernen, sondern wie ein Erkennen des anderen als die eine und den einen Richtigen, auf den man für immer gewartet hat und schon immer gewartet hat. Und neben meinem Leben, was von außen betrachtet sehr gut war und wo es auch wirklich viel gab, was mich glücklich gemacht hat, gab es aber auch eine Seite in mir, die immer auf der Suche war, die immer auf der Suche nach mehr war, nach einer Intensität, nach der einen großen, wahren Liebe, nach Abenteuer, nach Freiheit irgendwie. Mhm. Und das war so ein großes Bedürfnis in mir, was eben nicht gestillt war und wo er schon an diesem ersten Tag irgendwie angeknüpft hat mit allem, was er verkörpert hat und was er mir für ein Gefühl schon an diesem ersten Abend gegeben hat.
Das heißt, es war eigentlich schon so ein richtiger Hollywood-Moment am Anfang, so wie man sich das eben eigentlich auch erträumt und erwünscht, dass es dieses Treffen gibt und es ist so ein sofortiges.
Genau, also eigentlich das, was man nie für möglich hält. Und man muss dazu sagen, ich hatte davor auch nie wirklich Glück in der Liebe und habe mich schon an dieses Gefühl gewöhnt, dass ich einfach nicht gesehen werde und nicht erkannt werde als die, die ich wirklich bin. Und das hat er mir eben von Anfang an vermittelt, dieses Gefühl. Und dann war es auch tatsächlich so, wir haben uns dann ein paar Tage später zum ersten Mal getroffen bei ihm. Und eigentlich waren für mich die Worte, ich liebe dich, super heilig. Und ich hatte das auch noch zu keinem vorher gesagt. Und nach diesem ersten Date war es aber so, dass also es war so schon so intensiv und auf, ich würde fast sagen, übernatürliche Art und Weise vertraut, also wirklich, als würde man sich schon ewig kennen, dass er dann am Abschied zu mir gesagt hat, Leo, ich liebe dich so sehr. Und es war in dem Moment nicht komisch, sondern ich habe gesagt und gemeint, ich dich auch. Also wie gesagt, im Nachhinein klingt das total übertrieben, aber ich sage das deswegen, um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie intensiv und krass das einfach von der ersten Begegnung an damals für mich war und wie sehr mein Hunger nach dieser Liebe und nach dem einen Seelenverwandten, wie groß der war und wie er vermeintlich gestillt werden konnte durch diese Person, ja.
Ja. Und ja, wie war denn dann diese erste Zeit, die ihr miteinander verbracht habt?
Also es war dann wirklich so, ja, zu schön, um wahr zu sein. Ich finde es interessant. Ich habe gerade, als ich mein Buch geschrieben habe, irgendwo von einem Psychologen den Satz gelesen, wenn eine Beziehung zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist sie sehr wahrscheinlich auch nicht wahr. Also, das soll nicht heißen, dass es keine wirklich guten Beziehungen gibt, aber er hat das als ein Merkmal dieser Art von toxischen Beziehungen genannt, dass es am Anfang eben immer mit so einem übertriebenen Love-Bombing einhergeht. Also, dass der Partner den anderen überschüttet mit Liebe, mit Zuneigung, mit Aufmerksamkeit und ja, auch durch so eine große Empathiefähigkeit anscheinend genau spürt, was der andere braucht und denkt und hören will, dass man eben wirklich in diese rosarote Welt entführt wird und dass einem wirklich vorkommt, ja, wie im Film und vor allem auch wie in einem eigenen Film, in dem der Rest der Welt keine Rolle spielt. Und das war das, was im Nachhinein betrachtet von Anfang an schon eigentlich nicht so gesund war, dass wir sehr, sehr extrem aufeinander bezogen waren. Natürlich ist man am Anfang, wenn man verliebt ist, hat man immer nur den anderen im Kopf, aber auf eine Art und Weise, dass nichts anderes mehr Platz haben durfte und dass schon von Anfang an eigentlich eine große Eifersucht von ihm da war, aber ich habe es am Anfang eben eher als ja, schmeichelhaftes Nähebedürfnis interpretiert, dass ich ihm eben wirklich alles bin, seine Welt bin, aber das ist eben irgendwann gekippt. Aber so die ersten 3 Monate war es eben wirklich so, ja, dass ich permanent auf Wolken geschwebt bin und ich weiß noch genau, ich habe irgendwann mal wieder mal so eine Klatschzeitung durchgeblättert und da stand wieder was von einer dramatischen Trennung und ich hatte so diesen Satz im Kopf: Gott sei Dank werde ich mein Leben lang keinen Liebeskummer mehr haben, denn was soll uns schon passieren? Mhm. Also so überzeugt war ich davon, dass dieser Mensch mein von Gott gesandter Richtiger ist und dass diese Liebe nichts und niemand zerstören kann.
Ja, das bindet natürlich auch unheimlich zusammen. Das ergibt eben dieses ganz besondere Gefühl, wir zwei gegen den Rest der Welt, und egal was kommt. Es ist ja gekippt und was dann passiert ist, das hören wir gleich hier beim Abend der Jugend. Jetzt hören wir noch Musik, das Lied Peace Be Still von Hope Darst. Nochmal die herzliche Einladung an dich zu Hause, wenn du eine Frage hast an Leonie, wenn du dich gerne einbringen möchtest in diese Sendung heute, dann kannst du das tun. Schick eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. 0171 57 53 200. Es ist so, dass wir die Daten nicht weitergeben, nicht speichern. Also wir gehen ganz vertraulich damit um. Oder du kannst später auch gerne noch anrufen unter der 089 517 008 008.
I don't wanna be afraid every time I face the waves. I don't wanna be afraid. I don't wanna be afraid. And I don't wanna fear the storm just because I hear it wrong.
Du hörst den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und das Thema des heutigen Abends ist Kiss with a Fist, von der Faust geküsst. Leonie Hoffmann, sie ist live bei uns mit auf Sendung und sie erzählt uns von ihrer Geschichte, die Geschichte, die in Liebe angefangen hat und mit Gewalt endete. Leonie, du hast uns gerade schon erzählt, wie die ganze Sache angefangen hat, wie ihr euch kennengelernt habt und wie unglaublich wunderschön und überwältigend diese erste Zeit war. Du warst 19 Jahre mitten im Leben. Ihr seid dann ja auch zusammengezogen, oder?
Ja, also man muss generell sagen, dass bei uns irgendwie alles wie so im Zeitraffer abgelaufen ist. Eigentlich war ich noch kein Meter bereit, dazu auszuziehen. Und ich kann auch da nur die Kurzfassung erzählen. Es war auf jeden Fall auch nicht freiwillig, sondern was ich ja vorhin schon angedeutet habe, war, dass von Anfang an eine große Eifersucht bei Alex da war, die sich aber immer mehr potenziert hat, wie sie wirklich krankhafte Züge angenommen hat. Und was ein Hauptproblem von ihm war, was ich im Nachhinein erst verstanden habe, dass es sein Problem war und nicht meins, dass er massive Probleme hatte, anderen Menschen zu vertrauen. Wahrscheinlich, weil er sich selbst nicht vertrauen konnte und deswegen mir nicht glauben konnte, dass ich ihn wirklich liebe, dass ich ihm wirklich treu bin. Und deswegen hat das irgendwann angefangen, dass er der felsenfesten Überzeugung war, dass ich ihn schon mindestens einmal betrogen habe und hat immer wieder nachgebohrt und wirklich auf Psychotrick-Art und Weise Dinge aus mir herauskitzeln wollen. Und in einer dieser Verhöre, in Anführungsstrichen, habe ich ihm dann wirklich eine Lappalie gestanden. Also es ging um einen Blick auf der Abschlussfahrt. Da ist überhaupt nichts gelaufen. Aber wie gesagt, er hat so lange gebohrt, bis man Dinge gebeichtet hat, die man gar nicht begangen hat, so ungefähr. Und auf jeden Fall war diese Lappalie dann für ihn der absolute Beweis dafür, dass ich sein Vertrauen missbraucht habe, dass ich ihn seit 3 Monaten eiskalt belügen würde und dass ich diese wunderschöne Beziehung für immer zerstört hätte. Und dass quasi die einzige Möglichkeit, um das irgendwie wieder herzustellen, wäre, wenn ich zu ihm ziehen würde, weil er sowieso keine Lust mehr auf eine Kindergartenbeziehung hatte, wie er es genannt hat, und wenn er eine Zeit lang sich wirklich darüber versichern könnte, dass ich keinen anderen habe. Und natürlich ist das mit Abstand betrachtet idiotisch, weil wenn das Vertrauen erstmal weg ist, dann ist in der Beziehung jede gute Grundlage entzogen und sowas, so ein großer Schritt wie zusammenziehen sollte immer auf einer Freiwilligkeit und auf einer gemeinsamen, gut durchdachten Entscheidung beruhen. Aber ich war zu dem Zeitpunkt schon so in einer mentale Abhängigkeit von ihm gerutscht, dass wirklich allein der Gedanke, ihn verlieren zu können, die schiere Panik in mir ausgelöst hat. Also nicht so, wie man sonst vielleicht denkt, ich will den Menschen nicht verlieren, das ist natürlich immer traurig, sondern es hat wirklich nahezu körperliche Panik in mir ausgelöst. Und später habe ich dann von meiner Therapeutin erfahren, dass es eben wirklich sowas gibt wie die Sucht nach einem Menschen, also diese emotionale Abhängigkeit, die eben wirklich auch vergleichbar ist mit einer Abhängigkeit nach einer anderen Droge. Und er war eben meine Droge und ohne diese Droge konnte ich mir einfach nicht mehr vorstellen zu leben. Hinzu kommt, apropos Thema Drogen, dass er tatsächlich auch ein Drogenproblem hatte. Das war nämlich was er mir verschwiegen hatte über all die Zeit und dann in diesem großen Streitgespräch unter die Nase gebunden hat, dass sein Misstrauen und das schlimme Gefühl, was ich ihm geben würde, dass das ihn wieder in die Drogensucht getrieben hätte und dass ich nicht nur dafür verantwortlich wäre, dass die Beziehung in die Brüche gegangen ist, sondern auch, dass er wieder abhängig geworden ist. Also er ist schon immer verstanden, auf eine sehr, sehr perfide Art und Weise die Schuld mir zuzuschieben und mein schlechtes Gewissen anzutriggern und gleichzeitig aber auch immer wieder darauf hinzuweisen, wie einmalig und besonders das ist, was wir hatten, was ich aber jetzt zerstört habe. Und vor diesem ganzen Hintergrund, den ich jetzt nur anreißen kann, war es aber damals für mich tatsächlich die einzige Lösung, in Anführungsstrichen, zu sagen, okay, dann ziehe ich zu ihm, immer in der Hoffnung, dass wir wieder zu diesem perfekten Anfang zurückkommen. Und dann wird er ja sehen, dass ich ihn nicht betrüge. Also ich war mir ja keiner Schuld bewusst, weil ich ja wusste, da gibt es keinen anderen von mir aus, kann er in mein Handy gucken oder sonst was. Er wird nichts finden und dann wird er mir wieder vertrauen und alles wird wieder gut. Aber Ja, leider war das Gegenteil der Fall dann.
Und es passiert ja letztendlich so schnell, dass man eben in diese Abhängigkeit kommt und auch in diesen Gedankengut, ohne dass man es sich selbst bewusst ist,
ja,
dass man sich selber eben schnell schuldig fühlt und denkt, oh ja, ich bin an der Situation, ich mache was falsch, ich mache etwas oder verhalte mich so, dass er mich nicht richtig vertrauen kann. Also das kann ja unheimlich schnell entstehen, ohne dass man eben das selber wirklich so sehen kann in dem Moment.
Genau, also das war eben auch das Gefährliche, dadurch, dass ich ihm von Anfang an so vertraut habe, weil ich wirklich das Gefühl hatte, er kann in meine Seele gucken und er versteht mich wie kaum ein anderer Mensch auf dieser Welt, habe ich ihm immer auch meine wunden Punkte und meine Schwächen und alles anvertraut. Und das konnte er dann eben gegen mich verwenden und wusste eben auch, dass ich gerade damals noch ein Mensch war, der schon auch in sich nicht gefestigt war, weil kennt man ja eigentlich immer in der Pubertät, bei mir ging es ein bisschen darüber hinaus, dass ich immer sehr streng mit mir selber war und auch einen großen Ankläger und Zweifler schon in mir drin hatte, der mich selbst oft in Frage gestellt hat und dass mein schlechtes Gewissen schon sehr schnell immer angesprungen ist. Und da hat er eben immer bewusst reingehauen in diese Kerbe sozusagen. Mhm. Genau.
Ja, ihr seid dann zusammengezogen, du hast schon gesagt, du warst eigentlich schon in einer psychischen Abhängigkeit von ihm. Und wann ist er dann zum ersten Mal gewalttätig geworden?
Also sogar relativ schnell, ich weiß es nicht mehr ganz genau wie lange, aber es waren ein paar Tage eigentlich nur. Und zwar war es so, dass ich zu ihm gezogen bin und in derselben Woche mein Studium angefangen habe. Das war auch nochmal so eine krasse Schere, die da aufgeklafft ist, weil ich mein Psychologiestudium angefangen habe mit meinem guten Schulabschluss und er war zu dem Zeitpunkt arbeitslos, hatte durch seine Drogenkarriere und was auch immer nur einen Hauptschulabschluss, und im Nachhinein weiß ich, dass da auch ganz, ganz viel einfach ein riesiger Minderwertigkeitskomplex bei ihm eine Rolle gespielt hat, dass er dachte, und das hat er am Anfang auch noch so ehrlich gesagt, er hat Angst, mich zu verlieren, dass er mich nicht halten kann. Und in seinem Kopf war es dann so, jetzt geht Leo an die Uni und lernt da bestimmt jemanden kennen, der auf Augenhöhe ist und verlässt mich dann. Das war so sein inneres Szenario. Und deswegen hat eigentlich die schönste Zeit, wenn man so die Freiheit des Studentenlebens sich vorstellt, dann in die schlimmste Zeit geführt, weil es dann tatsächlich so war, dass ich, wir hatten genaue Uhrzeiten, zu denen ich wieder zu Hause sein musste. Also er wusste genau, wann ist die Vorlesung zu Ende, wann kommt meine Bahn, dass ich danach ja nicht Zeit habe, noch mit anderen zu reden. Und dann hat er mich eben wirklich verhört, anders kann man es nicht ausdrücken. Hast du einem Mann in die Augen geguckt? Hat dich jemand angelächelt? Fandst du irgendjemand süß? Und er war dann so in seinem Wahn einmal und sich so sicher, dass ich ihn schon längst betrogen habe, dass er mich immer mehr in die Ecke gedrängt hat und angeschrien hat, sag mir endlich die Wahrheit, sag mir endlich die Wahrheit, gib's zu. Und ich war so schockiert und innerlich wie gelähmt, dass ich halt überhaupt nichts mehr sagen konnte, weil ich habe ihm die Wahrheit gesagt, aber er hat sie mir trotzdem nicht geglaubt. Und dann kam es in diesem Verhör, in Anführungsstrichen, dann zu der ersten schallenden Ohrfeige. Und also er hat mich vorher nur total fest gerüttelt und dann eine Ohrfeige gegeben. Ja, und hat dann... Das war das Krasse, dass es schon bei diesem ersten Mal nicht bei der einfachen Ohrfeige geblieben ist, sondern dass er dann sich wirklich so in Rage geredet und auch geschlagen hat und das wirklich wie so ein Vulkanausbruch war, was sich schon lange angestaut hatte in ihm. Und nach dieser Attacke ist er dann erstmal wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen und hat jämmerlich geweint und hat gesagt, was habe ich getan, was habe ich getan, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Und dann aber wirklich ein Bruchteil von Sekunden später, dann ist es wieder gekippt und er ist wieder auf die Anklägerbank zurückgegangen und hat gesagt, ja, aber ich kann ja nur so ausrasten, weil du mich zu diesem Monster gemacht hast und wenn du von Anfang an ehrlich gewesen wärst, dann wäre das alles nie passiert und ich kann ja auch nur deswegen so ausrasten, weil ich dich so unfassbar liebe, sonst würde mir das alles nicht so nahe gehen und so weiter. Also er hat es wieder komplett rumgedreht Und es ging dann noch hin und her. Auf jeden Fall war das Ende vom Lied, dass er dann doch wieder Reue gezeigt hat und geweint hat und mir versprochen hat, hoch und heilig, dass er es nie wieder tun wird.
Ja, das ist natürlich, wenn dieser erste Moment kommt, dann kommt natürlich die Frage, warum nicht danach sofort gehen?
Ja, also das ist auch was, was mir später auch meine Therapeutin gesagt hat, wenn man nach dem ersten Schlag nicht geht, dann geht man sehr wahrscheinlich auch nicht nach dem zweiten oder dritten oder vierten. Und das war tatsächlich auch so bei mir. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das hört, man greift sich an den Kopf und denkt sich, wie kann man nur so dumm sein? Aber die Sache ist ja die, es läuft ja nicht vorher alles super und auf einmal fängt man einen in der Beziehung. Das, was das Gefährliche ist, ist ja, dass vorher schon psychisch der perfekte Nährboden dafür vorbereitet wurde. Also zum einen dieses Züchten von meinen Schuldgefühlen, dieses Bewusste und gleichzeitig auch das systematische Zerstören meines eigenen Selbstwertes, weil das war ja dieses Krasse und dieses Extrem, dass er auf der einen Seite es geschafft hat, mich wie die tollste und schönste und begehrenswerteste Frau der Welt zu fühlen und auf der anderen Seite aber auch meine wunden Punkte kannte und immer wieder da reingepikst hat sozusagen und auch diesen Selbstzweifel, der schon in mir war, immer mehr gefüttert hat. Und dass im Endeffekt ich mein ganzes Selbstwertgefühl dann nur noch von ihm abhängig gemacht habe. Und insofern war mein Inneres zu dem Zeitpunkt sowieso schon in Trümmern, kann man sagen, und so auf ihn fixiert und auf seine Meinung fixiert, dass ich da schon dachte, ich schon erzählt habe, ich kann ohne diesen Mann nicht leben und ich habe das am Ende hier vielleicht sogar wirklich gerade verdient. Mhm. Und ich will glauben, dass es ein Ausrutscher war und dass wir wieder zu diesem perfekten Anfang zurückkommen können. Also das ist ja auch was, wer liebt, der hofft. Ja. Und alles in mir hat ja gehofft, dass es wirklich nur dieser Ausraster war und dass es wieder gut werden kann. Und das ist auch was sehr Typisches für solche Beziehungen. In meinem Buch beschreibe ich das auch, dass ich das Gefühl hatte, wie mit zwei Männern zusammen zu sein. Also mit meinem perfekten Traummann und mit einem Monster. Und die beiden konnten sich so schnell abwechseln, dass man das manchmal überhaupt nicht in sein Hirn und geschweige denn in sein Herz bekommen hat. Also ich meine damit, wenn er diese Momente hatte, wo das Monster da war, da konnte ich mir im Leben nicht vorstellen, dass er jemals wieder so zärtlich und liebevoll und charmant und fürsorglich sein kann. Und andersrum, wenn mein Traummann wieder da war, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sich der Schalter jemals wieder umlegt und das Monster zurückkommen kann. Und in diesen Extremen ist meine Psyche ständig hin und her geschwungen und kam irgendwann auch überhaupt nicht mehr hinterher. Was ist jetzt, wie ist er jetzt wirklich und was ist jetzt wirklich die Wahrheit? Genau.
Ja, denn nach dem ersten Mal, bei dem ersten Mal ist es nämlich eben genau nicht geblieben und diese Hoffnung wurde nicht erfüllt. Deswegen kam es auch zu diesem Hin- und Her-Switchen. Wie es dann bei euch weitergegangen ist, das hören wir gleich hier beim Abend der Jugend. Wir hören jetzt das Lied Mighty to Save, das hast du dir auch gewünscht heute Abend.
Genau.
Möchtest du noch kurz was zu dem Lied sagen?
Ja, es ist jetzt ein kleiner Spoiler meiner eigenen Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir das nachher auch noch besprechen, aber ich wurde ja dann irgendwann gerettet und das war für mich wirklich ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Und bevor es dazu kam, hatte ich eben diese Liedzeile im Kopf auf einmal wieder, Mighty to Save, also Gott ist mächtig, um zu retten. Und das ist wirklich so, dass ich seitdem dieses Lied nie wieder hören kann, ohne daran zu denken, aus was mich Gott gerettet hat und dass er wirklich, wirklich Mächtige ist, aus allen Abhängigkeiten zu retten. Und dass wir mit ihm alles überwinden können. Das drückt dieses Lied für mich aus wie kaum ein anderes. Deswegen, liebe ich es nach all den Jahren immer noch heiß und innig.
Sehr schön. Dann hören wir das jetzt hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Wenn du noch eine Frage hast an Leonie oder dich gerne einbringen möchtest in dieser Sendung hier, dann kannst du das tun. Schick eine WhatsApp an die 0171 57 53 200 0171 57 53 200 oder gegen Ende der Sendung kannst du auch noch anrufen unter der 089 517 008 008. 089 517 008 008. Du hörst den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Das war Mighty to Save. Unser Gast Leonie, sie hat sich das Lied gewünscht. Allerdings hatten wir jetzt hier eine etwas andere Version heute Abend. Nicht die ganz powervolle Worship-Version, sondern eine ruhigere Version gespielt. Genau. Leonie, wir reden mit dir hier heute Abend beim Abend der Jugend. Das Thema ist Kiss with a Fist. Ein Titel nach einem Lied, in dem es mich genau auch um das Thema von heute geht, nämlich Gewalt in einer Liebesbeziehung. Und auch du hast das erlebt, wir haben es gerade gehört, du warst 19 Jahre alt, als du Alex kennengelernt hast. Das war das große Glück, die große Liebe. Ihr seid nach kurzer Zeit schon zusammengezogen und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis er gewalttätig wurde. Und zu dem Zeitpunkt warst du psychisch schon abhängig von ihm, eben auch durch diese intensive Leidenschaft, die ihr hattet und ja, die Vorarbeit, die er geleistet hat, sozusagen, dass du abhängig von ihm wurdest, dich schuldig gefühlt hast. Nochmal der Aufruf an euch zu Hause, wenn du eine Frage hast oder dich mit einbringen möchtest, kannst du das tun. Die WhatsApp-Nummer ist die 0171 57 53 200, 0171 57 53 200. Oder bei das Telefon, das ist die 089 517 008 008. Ja, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Vor allem, wie war das mit deiner Familie, mit deinen Freunden? Wie haben die reagiert? Haben die was mitbekommen?
Also es war sehr schwer, das nicht mitzubekommen. Meine Freunde haben schon am Anfang der Beziehung, wo eigentlich noch alles gut war, haben sie halt auch erst gedacht, okay, sind halt sehr verliebt, dass sie nur aufeinander hängen und so. Aber haben schon relativ bald gemerkt, dass ich mich irgendwie verändert habe und nicht mehr so war, wie sie mich gekannt haben. Und das hatte eben auch ganz viel damit zu tun, dass er schon relativ früh angefangen hat, eigentlich alles, was mein Leben vorher ausgemacht hat, in Frage zu stellen und irgendwie schlecht zu machen. Und damit hat er ein Ziel verfolgt, mich Schritt für Schritt immer mehr von meinem Umfeld zu isolieren und dass wirklich alles, was meine alte Welt ausgemacht hat, nicht mehr so gut war und dafür alles, was unsere Welt ausgemacht hat, umso mehr aufgewertet wurde durch seine Manipulation und seinen Filter, den er sozusagen auf alles gelegt hat. Aber es war natürlich so, dass meine Freunde da nicht einfach tatenlos zugeschaut haben. Also es gab ja dann auch irgendwann den Zeitpunkt, wo sie gemerkt haben, okay, es ist jetzt nicht mehr so, dass sie einfach nur keine Lust mehr hat, sich mit uns zu treffen oder so, sondern dass da echt was gehörig schief läuft, weil es eben auch so war, dass er, als ich dann bei ihm gewohnt habe, mein Handy an sich genommen hat. Er hat mich aus sämtlichen Online-Portalen gelöscht. Er hat mein E-Mail-Postfach gehackt. Also es gab eigentlich keine Möglichkeit mehr, mich zu erreichen, beziehungsweise wenn mir jemand geschrieben hat, dann hat er mir die Antworten diktiert. Mhm. Und also es war wirklich die totale Kontrolle. Und spätestens dann haben meine Freunde und natürlich auch meine Familie gemerkt, also das ist nicht mehr die glückliche Leo, die wir kennen, und irgendwas läuft da extrem schief, und haben also wirklich alles in ihrer Macht Stehende getan, um mich da rauszuholen, um mir die Augen zu öffnen, um in mein Gewissen zu reden. Und das Tragische war, am Anfang, als sie noch Zugang zu mir hatten, also rein äußerlich Zugang zu mir hatten, als sie mir noch schreiben konnten oder als ich am Anfang noch mal kurz immer mal wieder zu Hause war oder so, da haben sie mich innerlich nicht erreicht, weil ich da so in diesem Modus war, die haben alle keine Ahnung, was das hier ist. Die haben alle keine Ahnung, die wissen nicht, was das für eine einzigartige Liebe ist und die können das nicht verstehen, was in unserer Welt abgeht. Also da habe ich meine Ohren auf Durchzug geschaltet. Und als ich dann langsam gemerkt habe, dass sie recht haben, dass die einzige Person, die keine Ahnung hat, in dem Ganzen ich selbst war, da sind sie eben rein faktisch nicht mehr zu mir durchgedrungen, weil er alle Kommunikationswege nach und nach abgeschnitten hat. Und es war eben auch so, dass er mich vor immer neue Ultimaten gestellt hat. Also er hat mich nicht nur kontrolliert, sondern hat auch wirklich mein Leben immer mehr verkleinert und dann zum Beispiel gesagt, ja, entweder du hörst auf, in deiner Lobpreisband zu singen oder ich bin weg. Entweder du hörst auf, zum Pferd zu gehen oder ich bin weg. Und das waren dann immer Strafen für vermeintliche Vergehen, die ich gemacht habe oder eben Dinge, die er damit begründet hat, dass er mir nicht mehr vertrauen kann. Und gerade die Sache mit Jesus wurde sowieso zum Reizthema. Das war mir noch wichtig zu erwähnen. Ich hatte vorher schon sehr, sehr tiefe Liebe für Jesus und am Anfang war es so, dass er sich zwischenzeitlich sogar auch bekehrt hatte, tränenreich, und ich deswegen erst recht dachte, er ist der von Gott gesandte Richtige. Und das ist aber irgendwann ins genaue Gegenteil gekippt, dass er sogar auf Gott eifersüchtig war. Und parallel zu meiner emotionalen Abhängigkeit hat sich da wirklich auch eine geistliche Verblendung abgespielt. Also er hat mich auch da mit Lügen und seinen neuen komischen Lehren infiltriert, dass eben auch mein Halt in meinem Glauben mir genommen wurde, weil er auch da die tiefen Zweifel irgendwie gesehen hat und da rein gezielt hat und mir gesagt hat, ja, dein Glaube an Gott hat dich dein Leben lang immer nur schwach gemacht und so wirst du nie die starke Frau, die du sein willst. Und also er hat mir quasi alle Sicherheiten genommen sozusagen und mich äußerlich und innerlich immer mehr isoliert. Und dann war es irgendwann so, dass meine Familie und meine Freunde auch einfach alle Möglichkeiten waren irgendwann ausgeschöpft. Die sind auch ein paar Mal hingefahren, haben geklingelt, er hat nicht die Tür aufgemacht. Einmal haben sie meine Eltern sogar die Polizei gerufen und er hat es dann geschafft und ist irgendwie durch den Kellerausgang mit mir abgehauen. Und dann hat mich die Polizei auf dem Handy angerufen und gefragt, ja, ihre Eltern machen sich Sorgen und glauben, dass ihr Freund sie hier gefangen hält oder schlägt. Stimmt das? Und in dem Moment saß er mit erhobener Faust und eiskaltem Drohblick neben mir und hat mir zugeflüstert, was ich sagen soll. Und ich habe dann halt gesagt, nee, natürlich nicht. Die könnten uns nicht loslassen, weil hätte ich ja gesagt, wäre ich danach vielleicht ein toter Mensch gewesen. Also das ist das, was ich auch im Nachhinein so erschreckend finde, wie ohnmächtig man als Außenstehender ist in so einer Situation und dass selbst die Polizei nicht immer was machen kann, weil die gesagt haben, ihre Tochter ist volljährig, wir können die nicht gegen ihren Willen hier wegbringen. Aber gegen ihren Willen ist halt so eine Sache, wenn der Wille schon längst gebrochen ist und man gar keinen Willen mehr hat und einfach nur noch ein Häufchen Elend ist und in völliger Abhängigkeit und Todesangst lebt. Ne? Ja, und dann war es eben so, dass meine Eltern dann auch, nachdem wirklich alles versucht war, auch mit Polizei und so, gedacht haben, okay, vielleicht müssen wir sie jetzt wirklich eine Zeit lang loslassen, vielleicht beruhigt sich dann die Lage bei ihnen, weil es ihnen auch immer wahnsinnig aufgeregt hat, wenn wieder meine Eltern oder meine Freunde sich gemeldet haben. Und dann war 5-6 Wochen und das war wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens, wo überhaupt kein Kontakt mehr von außen zu mir durchkam und ich wirklich dachte, und jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt hast du dein Leben wirklich verwelkt und gegen die Wand gefahren. Und in diesen Wochen war dann auch gar nichts mehr vom Traummann zu spüren. Da war nur noch das Monster am Start. Und es wurde immer brutaler. Es ist immer mehr und immer öfter eskaliert. Und man sagt, du wirst bis ans Ende deines Lebens für jeden einzelnen deiner Fehler büßen. Und alle haben dich vergessen und es gibt sowieso kein Zurück mehr. Und in dieser Zeit habe ich dann spätestens dann erkannt, was für ein riesen Lügenkonstrukt er eigentlich um uns und um sich aufgebaut hat und dass alles, wofür er mich verachtet hat, eigentlich das war, was in ihm selbst kaputt war. Und dass wir wirklich nie, nie wieder zu diesem Anfangsglück zurückkommen können. Und als ich das dann realisiert habe, war ein Moment, wo ich wirklich, ich kann es nicht undramatisch ausdrücken, ja, wie innerlich gestorben bin. Also wo ich innerlich, wo es einfach zu viel war für meine Seele und ich einfach aufgegeben habe und danach nichts mehr gefühlt habe und nichts mehr gewollt habe und dachte, das hier bleibe ich jetzt, bis ich sterbe, hart ausgedrückt.
Du hast es dann rausgeschafft. Du hast den Absprung geschafft. Du bist da rausgekommen. Es war nicht das absolute Ende, auch wenn es für dich in dem Moment sich so angefühlt hat. Wie du da rausgekommen bist und wie es dir heute geht, das hören wir jetzt gleich hier beim Abend der Jugend. Jetzt hören wir noch ein Lied, und zwar Reckless Love, auch ein Wunschlied von dir heute Abend, hier beim Abend der Jugend. Das ist den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie, heute live zu Gast Leonie Hoffmann, die Autorin von dem Buch Überwunden, die wahre Geschichte einer zerstörerischen Liebe, tiefer Verletzung und großer Wunder. Das ist die Geschichte, die du uns heute Abend auch hier erzählt hast. Eine Geschichte von einer Liebesbeziehung, die in Gewalt geendet ist. Wir haben es gerade gehört, eigentlich warst du am Ende wirklich ganz gebrochen und dachtest, das wär's jetzt. Kontakt zur Familie, zu Freunden war komplett vorbei, abgeschottet warst du. Wie ist es zu dem Punkt gekommen? Wie bist du rausgekommen?
Also für mich war es wirklich ein Befreiungswunder. Und zwar war es so, es kam Karfreitag. Und ich durfte, was ich sonst auch nicht durfte, weil auch das wurde mir irgendwann nicht mehr erlaubt, weil ich mich nicht mehr ablenken sollte, sondern nur mit mir selbst immer konfrontieren sollte, durfte ich auf jeden Fall an dem Tag den Fernseher anschalten. Und da lief gerade Ben Hur, diese alte Film, und das war immer so eine Familientradition von uns, dass wir den an Karfreitag zusammen geguckt haben, und gerade in dieser Szene, gerade im Moment, als ich eingeschaltet habe, kam auch die Kreuzigungsszene, die in dem Film vorkommt, und in dem Moment hat es mich so durchbohrt, dieser Gedanke, ob ich jemals wieder mit meiner Familie werde Ostern feiern können und vor allem, ob ich jemals, also ob diese Tat am Kreuz noch für mich gilt, weil ich mir eigentlich fast sicher war, dass nach allem, was ich gemacht habe und dass ich, nachdem ich so weit weggekommen bin von Jesus und so sehr den Lügen geglaubt habe, und also er hat mich zwischenzeitlich zum Beispiel auch gezwungen, mich loszusagen von Gott unterschlägen und lauter so Sachen, also da war wahnsinnig viel Dunkelheit und Schuld auf meiner Seele, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich ein zu weit und ein zu spät für mich. Und ausgelöst durch diese kurze Filmsequenz und diese Erinnerung an meine Familienfeier immer, bin ich dann ins Bad und habe gesagt, Gott, seit Wochen das erste Mal mich wieder getraut, an den Gott der Bibel mich zu wenden. Mhm. Gott, wenn du mich nicht ganz vergessen hast und verachtet hast, dann bitte, bitte hol mich hier raus. Ich will einfach nur meiner Familie sagen, dass ich das alles nicht wollte und dass ich sie liebe und dass es nicht freiwillig war. Mhm. Und in dem Moment hatte ich auch dieses Maike to Save Lied im Kopf, und wirklich ungelogen, ein paar Minuten später haben meine Eltern nach all den Wochen wieder an der Tür geklingelt, und es war wirklich wie durch ein Wunder. Wir haben in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, war unten die Tür offen, die war sonst nie offen, aber an dem Tag war die Sperrangel weit offen, deswegen konnte meine Eltern bis zu unserer Wohnung hochgehen, und allein die Tatsache, dass sie doch wieder da waren und jetzt sogar vor der Wohnung, hat ihn dann so zum Ausrasten gebracht, dass er die Tür aufgerissen hat und dann auf meine Eltern losgegangen ist. Und das war schrecklich und wahnsinnig dramatisch. Aber in dem Moment war die Tür eben endlich offen. Mhm. Und mein Papa hat dann geistesgegenwärtig den Augenblick genutzt und mich rausgezogen. Und dann sind wir, die Treppen runtergerannt, und ich war in der Freiheit. Das war dann nicht sofort vorbei, er hat dann auch viel rumgeschrien und es war noch ein Hin und Her, aber ich war draußen und meine Eltern hatten wahnsinnig Angst, weil sie überhaupt nicht wussten, wie ich mittlerweile innerlich aufgestellt bin, ob ich gleich wieder zu ihm reingehe und ob ich überhaupt mitfahren will. Und ich habe ihnen dann nur gesagt, Mama, Papa, ich kann nicht mehr, ich ich komme mit und ich gehe nie wieder zurück. Und dabei ist es dann auch geblieben. Aber es war erst der Anfang von einem langen, langen Weg, auch in die innere Freiheit, der viele, viele Monate, sehr viel Geduld, sehr viel gute Therapie, sehr viel Seelsorge, sehr viel Gebet und sehr, sehr viel einfach unfassbar große Unterstützung von meinen Freunden und von meiner Familie gebraucht hat. Aber ich kann sagen, im Endeffekt, es war die Wahrheit, die mich frei gemacht hat, weil es zu diesem Zeitpunkt hatte Gott mir schon längst die Augen geöffnet und wirklich mich erkennen lassen, ja, wie die Situation wirklich ist und in was für Lügenstricken ich die ganze Zeit gefangen war. Und deswegen war ich auch da so sicher, dass ich nie wieder zurückgehen würde, weil er hat danach auch noch probiert, mich wieder zu sich zu ziehen, hat mir geschrieben, hat sonst was gemacht, aber ich habe die Wahrheit einfach erkannt und die hat mich frei gemacht, wie es in der Bibel auch steht. Und trotzdem war es ein unglaublich langer Weg, dass diese Wahrheit auch wieder in meinem Herz angekommen ist, dass ich wieder lernen konnte, mir selbst zu vergeben. Das war der schwerste Schritt, dass ich wieder lernen konnte, Liebe zuzulassen von Gott auch. Also es hat auch lange, lange gedauert, bis ich glauben konnte, dass er mich nicht verstoßen hat, dass er mich nicht verlassen hat und dass es ihm das Herz gebrochen hat, mich so zu sehen und er mich nicht erst recht noch weggeschickt hat, sondern immer mit offenen Armen da stand. Ja, und es hat natürlich auch gedauert, wieder zu lieben und zu vertrauen, aber auch das durfte ich durch ein großes Geschenk Gottes wieder lernen.
Ja, das ist eine, Gott hat dich erhört in dem Moment und das war, wie du gesagt hast, ein langer Weg, eine Mischung aus Gebet, aber eben auch Therapie. Es ist wichtig, ja, die Hilfe zu bekommen. Wir sind jetzt fast am Ende unserer Sendung. Leonie, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so offen und ja nah uns deine Geschichte hier erzählt hast, so persönlich, dass du so ein Zeugnis sein konntest hier bei uns heute Abend für eben auch die Liebe Gottes und dafür, dass er eben unser liebender Vater ist und dass er, egal wie schuldig wir uns fühlen oder wie weit weg wir uns fühlen oder wie verloren wir uns fühlen, dass er da ist und uns nicht verlässt. Vielen, vielen Dank dir. Das Buch von dir, da kann man sicher auch noch mehr über deinen Weg in die Freiheit lesen. Überwunden heißt es, von Leonie Hoffmann. Vielen, vielen herzlichen Dank, Leonie.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich möchte einfach nochmal abschließend sagen, deswegen ist auch ein Löwe auf meinem Buchcover, weil ich wirklich erfahren durfte, dass Jesus dieser starke Löwe von Juda ist, der wirklich so lange kämpft, bis er uns zurück an sein Herz geliebt hat und dass es keine Finsternis gibt und keine Gefangenschaft, die er nicht durchbrechen könnte. Deswegen auch dieses Lied Reckless Love. Es gibt nichts, was seine Liebe aufhalten könnte. Deswegen, ja, gebt nicht auf, wenn ihr das hört und habt Vertrauen in diesen starken Überwinder Gott.
Genau, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist ganz, ich lasse dich einfach auch jetzt trotzdem noch mit dabei. Es ist ganz wichtig, dass wenn du gerade zu Hause zuhörst und dich in irgendeiner Form angesprochen fühlst von dieser Sendung oder glaubst, dass vielleicht auch diese Sendung jemand hören sollte oder die weitergeben möchtest an jemanden, von dem du denkst, der das gerade gebrauchen könnte. Es gibt Hilfe, es gibt die Möglichkeit rauszukommen, es gibt Unterstützung. Sebastian, du warst jetzt mein schweigender Co-Moderator heute Abend hier bei der Sendung. Du hast Hilfenummern und Adressen rausgesucht, die es gibt, wo man einfach auch einfach erstmal eine Beratung bekommen kann, aber wo man auch ganz konkrete Hilfe erfahren kann. Vielleicht schnell noch zum Ende der Sendung, dass du uns hier ein, zwei Nummern und Adressen sagen kannst.
Ja, genau. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen, das möchte ich gerne vorstellen, ist das Hilfetelefon. Das ist bundesweit, also deutschlandweit geschaltet, täglich 24 Stunden. 365 Tage im Jahr. Da bekommt man Erstberatung in Fällen, wo man von Gewalt betroffen ist, die Frauen. Da kann man, es gibt da auch eine Website zu, hilfetelefon.de. Da gibt es die Möglichkeit, im Textchat auch mit den Beraterinnen zu kommunizieren. Wenn man zum Beispiel nicht anrufen kann, weil der Partner irgendwie im Nebenraum ist, Ist das immer noch die Möglichkeit? Die Telefonnummer wäre 0800 01 16 01 6. Dann gibt es...
Kannst du sie nochmal sagen?
Genau, ich wiederhole sie nochmal. 0800 01 16 016. Genau, und dann gibt es zumindest in den größeren Orten auch deutschlandweit verschiedene Beratungsstellen, wo man vor Ort hingehen kann. Zum Beispiel bietet der Sozialdienst Katholische Frauen Beratung an. Die haben auch eine Website, gewaltlos.de. Da kann man dann auch einsehen, wo Beratungsstellen vor Ort sind. Genau, und es gibt noch dann auch diverse andere unabhängige Frauenberatungsstellen in vielen Städten. Wenn jetzt notwendig wird, dass eine Frau raus muss aus der Wohnung, weil sie da gefangen gehalten und misshandelt wird, dann besteht die Möglichkeit, in eines von 350 Frauenhäusern deutschlandweit zu kommen. Die meisten haben eine Nummer, wo man anonym anrufen kann, und dann wird ein Ersttreffen vereinbart, und da wird dann alles Weitere geregelt.
Genau, die Frauenhäuser beraten auch und sind natürlich sehr geschult darin, euch zu helfen, auch anonym zu helfen und die Sicherheit zu wahren, dass es auch niemand mitbekommt, dass du Hilfe suchst. Es gibt auch ein Interview mit der Leiterin vom Münchner Frauenhaus. Das wirst du in unserem Podcast-Bereich, im Abend der Jugend-Podcast-Bereich unter Interview morgen finden. Wir posten es auch nochmal auf unserer Radio Horeb Young und Facebook-Seite. Auch das kannst du downloaden und mit anderen teilen. Wichtig ist, auch wenn du das Gefühl hast, dass jemand in deiner Nähe, in deinem Umfeld Gewalt erfährst, es ist ganz wichtig, nicht nichts zu tun, sondern wende dich einfach auch an eine dieser Beratungsstellen, an so ein Telefon, und die können dir sagen, was du machen kannst, um den Menschen zu helfen. Es ist wichtig, dass wir auch als Gesellschaft nicht wegschauen, sondern eben einschreiten und helfen. Deswegen ganz wichtig, da die Beratung suchen. Danke, dass du heute Abend mit dabei warst, Sebastian. Und gerne. Auch nochmal ein herzliches Danke an Leonie. Und auch danke, dass du zu Hause zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Montag.